Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium, investieren in reale Werte. Werbung Ende.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Und heut wird's golden.
Unser Titel für die heutige Folge ist: Gold entsteht nicht im Wettkampf, sondern im System. Was damit gemeint ist, darfst du ein bisschen ausholen.
Ja, wer es von euch mitbekommen hat, wir durften ja jetzt unseren zweiten Athleten bzw. zweite Athletin zu Olympia Gold mitbegleiten. Die Dani Meyer hat im Skicross Quidquid. Die Dani betreuen wir jetzt schon ziemlich lang im Stoffwechselbereich. Ist total cool. Wir haben jetzt zwei Athleten mit zu Olympia begleitet, zweimal Gold geholt. Und für uns ist das mit ein Anlass, euch einfach mal zu erklären, was machen denn eigentlich Leistungssportler anders als der in Anführungsstrichen normale Mensch und warum können die auf gewisse Punkte ihre Höchstleistung so direkt steuern und warum kriegen wir das oft nicht hier? Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Folge heute und das wollten wir euch mal so ein bisschen genauer erklären.
Ja, und auch, wie es eben Daniela auch unter anderem schafft, in dieser ganz kurzen Zeit von noch nicht mal 90 Sekunden.
Eine Minute 10 waren ja, die Läufe.
Die beste Leistung ihres Lebens abzurufen und auch zu wissen, dass das mit das allerwichtigste Rennen in ihrem Leben bisher sein wird.
Man muss ja eins sagen, ne? Die hat ja wirklich abgeliefert, dass es, also das war ja Wahnsinn. Ich habe Tuschur durch Gänsehaut gehabt an dem Tag. Weil die hatte, also die machen jetzt erst so einen Seeding-Lauf, da hat sie schon Bestzeit gefahren. Dann war Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und die hat alle von vorn gefahren, von vorn gewonnen. Die ist das ganze olympische Rennen durch die ganzen Races immer von vorne weggefahren, in einer so einer krassen Stabilität.
Ja.
Das hat die Dani so unglaublich gut gemacht. Also da wirklich, das ist, muss ich sagen, auch für mich, ja, habe ich selten gesehen. Und das ist wirklich, inspirierend, muss ich sagen. Also die Dani inspiriert mich tatsächlich auch sehr. Also das ist wirklich eine…
Das ist voll schön, oder?
Ja, voll.
Wenn man Klienten hat oder Athleten hat, wo man nicht nur selber so unfassbar stolz ist über die eigene Leistung, sondern eben auch über die tatsächliche Leistung der Athleten.
Voll, ja. Und jetzt ist die Dani natürlich gerade das… Beispiel, das natürlich jetzt gerade auch krass durch die Presse geht. Aber wir haben so viele tolle Athleten und Athletinnen, die wir ja jetzt, also wir machen ja nicht nur Sportler, das wisst ihr ja, aber das ist natürlich auch aufgrund meiner Historie eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und die Kunst ist es aber ja bei jedem der Sportler, dass die das schaffen, ne? Also dass die am Tag X, wenn es zählt, abliefern. Das kann im Eishockey so viel, gut, die müssen halt zweimal, dreimal in der Woche abliefern, ne? Über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Das sind die Skicrosser oder damals, als wir mit dem Zeitler Olli Gold geholt haben beim Einerrudern oder unsere Triathletin, die Dani Kleiser, ne, eben Fußball, ne, Männer, Frauen, völlig egal. Du hast immer ein bisschen andere Vorzeichen, aber am Ende müssen die alle lernen, wie sie am Tag X voll bereit sein, mental, körperlich und gleichzeitig das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit schaffen. Und zwar nicht am Tag X übertrainiert sein, K.O. sein, fertig sein, fest sein, ja, auch mental, weil dann geht nichts, wenn du dich selber blockierst.
Ja.
Und das will man euch halt näher bringen. So ein bisschen.
Hier kommt die Werbung.
Heute stellen wir euch einen Partner vor, der für alle spannend ist, die im Bereich Nahrungsergänzung ein eigenes Produkt entwickeln oder ihre Range weiter ausbauen möchten und dabei auf echte Qualität und gerne auch Nachhaltigkeitsaspekte setzen wollen. Görlich Pharma. Görlich Pharma bietet dir Full Service in Deutschland, von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zur hochwertigen Produktion und optimalen Verpackung. Alles aus einer Hand mit über 40 Jahren Erfahrung. Was macht den Auftragshersteller besonders? Individuelle Rezepturen, abgestimmt auf deine Zielgruppe und deine Vision. Keine Lösungen von der Stange, sondern maßgeschneidert für dich. Aber viele bereits entwickelte und erprobte Topseller-Rezepturen ready to market für den schnellen Markteinstieg. Große Auswahl an Darreichungsformen von der Hartkapsel über Weichkapseln, Ölmischungen, Sticks, Pulvermischungen bis hin zur Tablette oder auch anspruchsvolle Produktgruppen wie Probiotika. Omega-3-Experte seit 1984 für marine und vegane Weichkapseln, Ölmischungen und Bulkware. Marktgerechte Produktionsmengen, ideal für etablierte Marken oder Newcomer, die Großes vorhaben. Durchdachte und extern zertifizierte Prozesse, die dich bei deiner Produktrealisierung optimal Schritt für Schritt begleiten und beraten. Darüber hinaus erhältst du Unterstützung zu regulatorischen Anforderungen und deinem Marktantritt, damit du sicher planen und dich voll auf deine Ziele konzentrieren kannst. Kurz gesagt, du bekommst einen Partner, der Qualität ernst nimmt und dich professionell begleitet. Wenn du ein Produkt entwickeln willst, findest du bei Görlich Pharma die Expertise und den Service, den du brauchst. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Das Team freut sich auf deine Anfrage.
Werbung Ende.
Okay, ja, jetzt erzähl doch mal einfach, was generell so der...
Also, was ist denn erst einmal der große Unterschied? Und ich glaube, der größte Unterschied ist das Thema Priorisierung und wo setze ich meine Prio und meinen Fokus im Leben.
Hat auch was mit Identität meines Erachtens zu tun.
Auch, ja. Darfst du mal erklären.
Also nicht im Ego-Sinne gesehen, sondern tatsächlich strukturell. Also, dass man sich wirklich mit dem Sport identifiziert und nicht ihn als Mittel zum Zweck sieht, dass man sagt, okay, ich will eine Olympia-Gold holen, damit ich in der Presse stehe. Darum geht es den Sportlern nicht.
Wird niemals funktionieren.
Würde
du brauchst
ein
greater goal.
Also genau, sondern du machst das ja, weil du intrinsisch so motiviert bist, so dich da auch mit identifizierst, dass du ein Athlet bist, der absolute Höchstleistung bringt. Und wie das Ganze dann bemessen wird, das ist unterschiedlich. Klar, jetzt in dem Fall von Daniela Meyer ist es halt ein olympisches Gold bei den Winterspielen. Dann gibt es wiederum andere, die zum Beispiel sagen, naja, der Weltmeistertitel oder das und das Rennen oder hey, ich will einfach nur Kilometer 20 schaffen, so ungefähr. Aber ich identifiziere mich damit. Und sie fragt sich nicht, habe ich jetzt heute Lust, da an dem Wettkampf teilzunehmen oder an dem Training teilzunehmen, was ja schlussendlich für ihre Leistung wichtig ist, sondern sie fragt sich jeden Tag, was braucht mein Körper bzw. mein System heute, damit so fühle, dass ich diese Identität sein kann, also beste Leistungssportlerin auf meinem Gebiet.
Ja, und was, ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist, als Leistungssportler schaust du, dass du jeden Tag besser wirst. Und jeden Tag besser werden heißt nicht jeden Tag härter trainieren, sondern da kommen wir ja auch gleich drauf, ne? Leistung entsteht mit Anpassung. Klar muss ich hart trainieren, ab und zu. Strukturiert hart trainieren. Und jetzt gehe mal so ein bisschen auf den Unterschied ein. Ne? Also was heißt das im Leistungssport? Ne? Du definierst dich als Athlet, so, das ist schon mal klar. Also das ist dein Hauptfokus. Das ist in der Hinsicht auch einfacher für die Profiathleten, weil das natürlich ein Job ist. Also der Körper ist klar definiert als Werkzeug im Endeffekt. Ne? Die brauchen den Körper, um diese Höchstleistungen zu vollbringen. Und wenn sie jemand nachhaltig noch Gedanken macht, macht es natürlich Sinn, dass er sich vielleicht Gedanken macht, wie komme ich aus der ganzen Gaudi dann noch gesund raus. Also er kümmert sich um den Körper, der Körper ist sein Werkzeug. Und dazu gehört Regeneration. Und Regeneration ist für einen richtigen Leistungssportler auf High-End-Niveau Pflicht. Also der Leistungssportler hat auch Strategien zum Thema Ernährung. Ne? Schlaf ist Hauptbestandteil der Regeneration. Also das ist wirklich ein Tool, das unglaublich genutzt wird. Im Alltag, ich sage es mit Anführungsstrichen, bei normalen Menschen geht es um die Arbeit. Ne? Da sind andere Dinge im Vorteil. Der Sport wird als Ausgleich gesehen. Ernährung eher so als Genuss. Der Schlaf ist dann immer so variabel, also dem wird selten wirklich Prio zugeordnet und Stress wird als normal begutachtet. Oder, habe ich jetzt ein paar Mal auch im Business-Kontext mitgekriegt, dass man sich sogar feiert, wenn man mehr Stunden pro Tag arbeitet, wo ich mir immer denke, so leid, also cool ist, wenn ich das, was ich vorher in 18 Stunden am Tag gearbeitet habe, in 13 oder in 12 schaffe, dieselbe Arbeit mache, und einfach effektiver wie alle anderen bin. Das ist geil.
Ja.
Weil das hat dann wirklich was aus meiner Sicht auch was mit Leistung zu tun. Ne?
Und was du jetzt noch gar nicht gesagt hast, Regeneration wird halt ganz hinten angestellt.
Genau.
So ungefähr, brauche ich nicht, mache ich dann, wenn
genau.
ich mal Zeit habe.
Ist uncool.
Ja. Ich gehe in die Badewanne oder in die Sauna, wenn es mal taugt.
Und diese Frage auch von Priorisierung entscheidet im Endeffekt darüber, ne? Wo komme ich dann raus, wie fit bin ich, wie gut geht es mir. Und das hat was mit Belastungssteuerung zu tun. Und das ist völlig wurscht. Also wenn ich Profisportler nehme, egal, jetzt nehmen wir als Beispiel irgendein Top-Eishockeyspieler, ne? Der trainiert immer in Zyklen. Der hat da Off-Season, Pre-Season, In-Season, der macht ein Tapering, der hat Active Recovery. Und das ist Priorisierung. Ich damals als Leistungssportler hatte ich auch, mein Mann, ich habe eine der härtesten Sportarten der Welt gemacht, Langdistanz-Triathlon, Du machst nicht jeden Tag 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radl fahren oder 42 Kilometer Laufen. Das mache ich in der Vorbereitung vielleicht mal beim Schwimmen. Aber ich bin nun vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben im Training über 180 Kilometer Rad gefahren. Ich bin noch nie in meinem Leben in der Vorbereitung einen Marathon gelaufen. Never. Ich bin für meine Langdistanzen höchstens mal in 30er gelaufen. Aber was wir gemacht haben, wir haben es halt gescheit periodisiert. Wir haben über die Konstanz in der Woche trainiert. Das heißt, ich habe jeden Tag trainiert, ich habe jeden Tag mehrmals trainiert. Ich habe an 2, 3, 4 Tagen maximal in der Woche intensiv trainiert und der Rest war regenerativ. Und jetzt kannst du ausrechnen, ne? 2, 3 Trainingssessions pro Tag. Es sind irgendwo, sag ich mal, im Schnitt 18 Trainingseinheiten pro Woche. Wenn du noch Regeneration oder Beweglichkeit dazu nimmst, bist du wahrscheinlich immer so bei 21 Einheiten in der Woche roundabout. Der geringste Teil davon ist wirklich hochintensiv. Und dann steckt immer eine Periodisierung dahinter. Also du machst ja nicht das ganze Training Vollgas, sondern dann baust du da spezifische Intervalle ein.
Und dann haben wir genau das Gegenteil, so beim Otto-Normalverbraucher, dass der Alltagssport zur Dauerbelastung wird. Also tatsächlich sehr viele, die zu uns ins Coaching kommen, die vorher viel Sport machen oder auch mit Trainingsplänen zu uns kommen, die sind eben in dieser ständigen Dauerbelastung drin. Ja, Montag HIIT-Training, dann Krafttraining, dann Spinning. Dann,
aber Vollgas, Krafttraining,
ja,
gell? Also
Spinning
bitte.
Natürlich auch in der Gruppe mit fetter Musik, also richtig viel Stress. Und dann am Sonntag, ja, weil man vielleicht ein bisschen Zeit hat, laufe ich mal einen Halbmarathon.
Try and error, probier es mal aus. Und wundert mich, warum er mein
Kreuz
wird.
Muss ich gerade zwinkern zum Alex, weil der das auch gemacht hat, aber der versteht mittlerweile was von Trainingssteuerung.
Er hört uns ja oft nur zu.
Ja. Dann entsteht dadurch einfach durch dieses hochintensive und ständige keine Progression, keine Steuerung, kein Monitoring. Das Problem ist einfach für den Körper, er kann nicht unterscheiden zwischen emotionalen, seelischen Stress, beruflichen Stress, sportlichen Stress. Im Endeffekt läuft alles auf dem gleichen System. Das heißt, Cortisol schießt hoch, der Sympathikus ist überlastet, wir arbeiten weniger mit dem Parasympathikus, der eher für die regenerativen Phasen zuständig ist und unsere Stressachsen werden extrem beeinflusst und da auch gleich wieder ein Hinweis darauf, was auch Stress generell im Körper ausübt. Da haben wir einige coole Podcast-Folgen aufgenommen zum Thema Darm-Hirn-Achse, aber eben auch Stress, wie das Ganze einzuordnen
und
ist.
Und was man oft übersieht, ne, wenn Menschen so intensiv trainieren, meistens haben die keine Ahnung, wie sie das Ganze gescheit verpflegen.
Ganz
so,
genau,
dann
wird gar nicht verpflegt.
Genau, und dann sind die auch noch von der Verpflegung her in der Unterversorgung.
Ja.
und du haust dir quasi jeden Tag, so wie man auf Korporisch sagt, richtig schön selber entlätschen.
Ja, absolut. Und dieses intensive Training auf Dauer, ja, also jetzt nicht nur mal eine Woche, sondern wirklich auf Dauer, kann eben dazu führen, dass wir eben unseren Cortisolspiegel stark erhöht haben. Das reduziert wiederum die HRV.
Herzratenvariabilität.
Genau, also wer von euch trackt, der weiß bestimmt auch darüber Bescheid über eine HRV, wo wir halt sehr gut erkennen, wie überlastet ist gerade tatsächlich unser Kreislaufsystem.
Das beeinträchtigt ungemein die Schlafqualität.
Genau.
Zu intensives Training.
Ja. Dann durch dieses zu intensive Training auf Dauer vermindert sich eben auch die Testosteronausschüttung und die Progesteronbalance wird so ein bisschen eingefahren, vor allem bei uns Frauen. Wir haben dann oftmals eine Östrogendominanz und reduziert auch wiederum die mitochondriale Effizienz, also im Endeffekt unsere Zelle, unseren Stoffwechsel. Ja, wir generieren zu wenig Energie und das führt dauerhaft einfach wiederum zu Probleme und dann kommen Verletzungen mit ins Spiel und dann ist Pause und danach wird wieder hart trainiert. Ja, genau.
Oder Krankheit.
Genau. Und Spitzensportler vermeiden genau diese Dauerzone der absoluten High-Intensity-Trainings. Sie trainieren entweder klar regenerativ oder ganz klar intensiv. Ja. Aber nicht ständig dazwischen.
Und da muss man halt auch sagen, da kommt man wahrscheinlich mehrmals halt noch drauf, aber klar, intensiv heißt nicht, ich gehe eine Stunde vorher ans maximale Limit oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, sondern ich habe klar vorgeschriebene Intervalle. Das können meinetwegen nur 4x4 Minuten in einer eineinhalb Stunden Einheit sein. Der Rest ist auch wieder abgestimmt. Ne? Du fährst, wenn du auf dem Rad zum Beispiel machst, ne, du fährst ein Warm-up. Dann fährst du das Intervall, aber zielgerichtet, nicht Vollgas, nicht auf All-Out, bis du umfällst. Ne? Du hast einen Fokus auf die Atmung, du hast deine Maximalvorgabe, du hast vielleicht sogar eine Trittfrequenzvorgabe, danach hast du ein Recovery-Fenster, also wenn ich sage, ich fahre 4x4 Minuten mit 4 Minuten Grundlage, dann weiß ich, okay, in den 4 Minuten komme ich runter, schaue, dass meine Herzfrequenz wieder runterkommt. Ne? Das mache ich 4-mal und danach fahre ich aus. Dann entspanne ich den Körper wieder, fahre wieder Säuren raus, bringe ihn quasi schon in eine aktive Regeneration in der Einheit noch und dann verpflege ich das Ganze noch gescheit. Und wenn ich dann dem Körper Regeneration gebe, habe ich irgendwann eine Anpassung. Wenn ich das nicht mache, fahre ich mich gegen die Wand. Und das, glaube ich, ist halt der Punkt. Ne? Diese Regeneration als Leistungsfaktor, die müssen wir mehr wieder in den Fokus rücken. Und das ist völlig wurscht. Leistungssportler, die siegen, auch ein Olympiasieg entsteht nicht nur durch Training. Klar ist es wichtig, dass das Training gescheit strukturiert ist und dass das passt, dass eine gute Periodisierung drin ist, dass es auch bei Frauen zyklusbasiert und sowas. Es entsteht durch Anpassung. Du musst dem Körper Reize geben, der Körper muss die Reize verarbeiten können und wenn er die verarbeitet hat, dann geht er auf ein anderes Level. Wenn das nicht kommt, dass keine Anpassung kommt, dann keine Regeneration kommt, dann kommt auch keine Anpassung. Im Gegenteil, dann geht es eher die Treppen runter anstatt hoch. Was ich gesagt habe, Anpassung passiert halt in der Regeneration. Und deswegen investieren Leistungssportler vor allem halt zum Beispiel in Schlafhygiene, in Atem, ne, Techniken auch, parasympathische Aktivierung, also zum Beispiel kann man das über bineurale Beats ganz gut hinbekommen, Meditation, auch Atemtechniken etc., Kälte, Wärmereize, aktiviert, also aktive Durchblutung, ne, schauen, wie kann ich die Durchblutung verbessern. Gezielte Nährstoffzufuhr, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, mentales Abschalten, also Ruhe.
Und Vagusnerv. Therapie unter anderem auch, um einfach das ganze System so ein bisschen zu regenerieren.
Im normalen Leben, ja, schauen wir halt, trainieren wir halt eher unstrukturiert. Es ist ganz lustig, wenn man ab und zu mal irgendwie ins Fitnessstudio geht oder mal reinschaut, ne, dann hast du wirklich leid. Und ich bin das letzte Mal in einem Hotel-Fitnessstudio gewesen und habe mir gedacht, ich spinne. Da ist, und in dem Fall war es eine junge Dame, in der Beinpresse gehängt und hat, währenddem sie in der Beinpresse die Übung gemacht hat, aufs Handy geschaut.
Wie genial.
Ja, super, hey. Ich hab mir gedacht, vor allem, was die dann mit ihren Haxen gemacht hat, ich habe mir gedacht, na, die, wenn da halt heil rauskommt, dann bist du ja, ja, na klar, wieso ist denn da auf deine Technik achten?
Ja, ja, schon klar, aber
also Ohrstöpsel drin.
Das nicht.
Also, die müsst ihr vorstellen, die hängt in der Beinpresse, hat Ohrstöpsel drin, weil keine Ahnung, was da gelaufen ist. Dann hat sie das Handy vor der Ding.
Ohrstöpsel habe ich auch immer drin.
Ja.
Ich höre Musik oder Podcast an.
Ja, Verstoffwechsel kennt sie übrigens auch. Das ist die einzige Ausnahme.
Ich höre nur Verstoffwechsel. Ja.
Genau, aber so, du hast eine maximale Ablenkung.
Ja.
Also, wieso ist die da auf Technik konzentrieren?
Und
wieso
auf
ist
Atmung.
Die da auf Atmung konzentrieren? Wieso ist die da mal auf dein Körpergespür konzentrieren? Wenn das mal ein Profi macht, der seit 15 Jahren nichts anders macht, okay. Ja, aber wenn ich vielleicht mich eh schon mehr konzentrieren muss, dass ich das mit einer gescheiten Technik mache, dann sollte die da den Fokus drauf haben.
Ja, das stimmt.
Gut, was passiert dann? Ne? Man schaut dann oft auf Fern oder Netflix, ne? Spätes Essen oder zu schlecht oder zu wenig Versorgung, unruhiger Schlaf, zu wenig Schlaf. Und es wird sich über stagnierende Leistung gewundert oder über stagnierenden Erfolg oder dass man vielleicht sogar trotz Sport zunimmt oder solche Sachen.
Ja, okay.
Und, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, aber den darfst du jetzt auch mit reinbringen, das Mindset ist der Game Changer.
Ja, das war ja bei der Dani absolut bemerkenswert. Ich meine, viele kennen es vielleicht von euch, wenn sie generell Wintersport schauen, wie viele der Athleten, wenn sozusagen die Kamera draufgehalten wird, nochmal ihren Lauf visualisieren und sozusagen mit den Händen und geschlossenen Augen da durchfahren. Und genau dasselbe hat die Dani eben auch gemacht, damit sie einfach so fokussiert ist und genau weiß, was sie wann zu tun hat, dass die Muskulatur sich schon vorbereitet, ihr Nervensystem, dass in dem Moment auch Adrenalin ausgeschüttet wird, dass ihr Körper einfach darauf vorbereitet wird. Und
oder
es gibt
wer sie beobachtet hat zum Beispiel, vor jedem Start hat sie mit sich selber geredet. Also im Endeffekt das Selbstgespräch geführt und hat sich halt gesagt, ja, was für sie halt in dem Fall wichtig ist.
Ganz genau. Und sie war immer, als sozusagen kurz vorm Startpfiff, immer die Letzte, die ganz hinten gestanden ist. Und dann ist sie erst vorgefahren zur Rampe. War auch erstaunlich. Wir haben gedacht, jetzt fahr doch vor, jetzt fahr doch vor. Aber sie war immer die Letzte, weil sie gewusst hat, diesen Moment braucht sie jetzt nochmal für sich.
Gut, hat natürlich auch ein bisschen was mit Taktik zu tun.
Na klar.
Aber das ist schon cool.
Wie kann man diese mentalen Routinen überhaupt trainieren? Also grundsätzlich spielt da immer und in den meisten Fällen wirklich die Atemregulation eine Rolle, dass man einfach dann wirklich nochmal tief ausatmet, alles, was an Negativität da ist, rauslässt, dass man sich aber auch über die Atmung aktivieren kann. Gibt es verschiedene Atemtechniken. Ja. Selbstgespräche, eben wie du es gesagt hast, dann Szenarientraining, dass man nochmal den Kurs durchfährt, dass man sich auf diese schwierigen Passagen nochmal vorbereitet, dass man ganz genau weiß, wo es sind, die zu finden, wie habe ich mich einzuordnen. Und das Ganze dann einfach auch simuliert. Ja, es macht total viel Sinn. Und in unserem Alltag, jetzt wiederum der Otto-Normalverbraucher.
Uns ist vielleicht nur wichtig, was du im Leistungssport lernen musst, und das habe ich ja ganz lange Zeit in meiner Karriere nicht gehabt, du gehst natürlich oft, auch wenn du visualisierst, von dem perfekten Rennen aus. Du brauchst aber also eine gewisse Flexibilität, um mit Themen umzugehen, die nicht perfekt laufen. Das heißt, du brauchst eine gewisse Lockerheit. Du brauchst in dieser Anspannung eine Entspanntheit, eine Lockerheit. Und wenn ich das nicht habe, zu sehr in der Anspannung bin, dann wird kein gutes Ergebnis rauskommen. Und das ist die Kunst und das musst du jeden Tag lernen. Jeden Tag aufs Neue. Üben, lernen. Es wird immer Situationen treffen, wo nicht alles perfekt läuft. Also ich glaube, ich habe kein einziges Rennen in meiner Karriere gehabt, das perfekt gelaufen ist. Und du brauchst eine gewisse Flexibilität in der Birne und die brauchst du im Alltag auch. Egal, ob es jetzt im Business ist oder mit der Family, ne, Kindererziehung, wie auch immer, es ist genau das Gleiche.
Ja. Und wie machen wir es im Alltag? Training findet nebenbei statt. Ja, also wir beantworten dann teilweise noch E-Mails oder so wie die eine Dame im Fitnessstudio, die dann ihr Handy in der Beinpresse drin hat. Wir lenken uns mit Musik ab, weil wir denken, es ist zu langweilig ohne Musik oder wir brauchen das zum Runterfahren oder zum Aktivieren. die Gedanken sind oftmals dann doch irgendwie im Alltag, dass sie sozusagen strukturiert werden, während wir trainieren. Also ich kenne das von mir selber, wenn ich laufen gehe, dann habe ich oftmals die Möglichkeit, alles irgendwie zu verarbeiten vom Tag und erstmal irgendwie zusammenzusetzen, wie ich das einzuordnen habe. Aber das ist halt der große Unterschied, warum wir dann vielleicht nicht unbedingt in die Leistung kommen, sondern das als einfach nur als sozusagen als Ausgleich nutzen können. Und wir wärmen uns mental und viele aber genauso auch körperlich. Nicht wirklich auf, sondern legen halt direkt los. Also das erlebe ich so oft jetzt auch wieder im Fitnessstudio, die sich vorher nicht aufwärmen und direkt an die Geräte gehen. Und das ist halt der Unterschied, weil Spitzensportler trainieren nicht nur ihren Körper, sondern eben auch ihr Mindset und ihr Nervensystem, weil sie verstehen, dass das wirkliche Auswirkungen auf ihre Leistung haben kann. Und wir trainieren halt einfach nur Muskeln, damit man definiert sind, so ungefähr.
Ja, und das ist aber das Komplexe, gell? Wenn du, und da gibt es mittlerweile Studien dazu, wenn du mit der Aufmerksamkeit beim Training bist und quasi in der Endposition wirklich deine Aufmerksamkeit dahin bewegst, wie sich das anfühlt, dass die Muskulatur jetzt gerade in der maximalen Kontraktion ist, wächst der Muskel besser.
Ja, klar.
Beziehungsweise
weil du ja länger auch drin bleibst.
Das sind wirklich Mikrosekunden, das ist eine bessere Ansteuerung und so weiter. Das ist tatsächlich verrückt. Also dann, es entsteht einfach eine deutlich bessere Qualität. Mhm. Und ich meine, das ist eben bei der Alltagsperson ja so, die Zeit, die wir dann nutzen für Sport etc. pp., ne, die ist ja kurz. Die sollte dann doch qualitativ gut sein,
dass
wir was davon haben. Weil ich finde es ja total schade, dass viele Leute diese Zeit nutzen oder sich nehmen, aber haben keinen Nutzen daraus.
Ja.
Genau. Jetzt wird spannend. Also Unternehmer als Hochleistungssportler, das ist tatsächlich so ein Punkt, sage ich ganz oft bei meinen Vorträgen, wenn wir vor allem auch im unternehmerischen Kontext unterwegs sind oder im Business-Kontext. Menschen, die im Business unterwegs sind oder unternehmerisch unterwegs sind, sind für mich eigentlich die krasseren Hochleistungssportler, weil sie mehr Herausforderungen haben, weil sie tagtäglich performen müssen und zwar konstant übers Jahr. Der Sportler, und ich rede jetzt von Hochleistungssportlern, der hat nur seinen Sport, hat vielleicht nur sein Marketing, sein Management etc. pp. Er hat auch nur zum Tor, aber der hat den absoluten Fokus auf Regeneration, auf Belastung und so weiter. Der hat das ganze Wissen zur Verfügung, wenn er sich selber dann auch die richtigen Leute zusammensucht, ne, die das alles miteinander gut hinkriegen, dann hat der ja quasi Agmar die Wiesen. Also dann muss er quasi umsetzen und konsequent sein. Mhm. Im Business ist das halt ein bisschen anders. Ne? Du hast Dauerentscheidungen, wirklich Tuschur durch, du hast krasse emotionale Belastung, Verantwortung, eine gewisse Unsicherheit, du brauchst einen krassen strategischen Fokus, aber was meistens, und das finde ich so krass, im Unternehmertum einfach komplett fällt, ist eine gewisse Periodisierung, ein gewisses Nehmen von Auszeiten, ne, oder mal so immer Urlaub, Offseason, wie auch immer. Der Athlet sagt, er da tapern, ne, der Unternehmer dann immer sagen, eine gewisse mentale Vorbereitung zum Beispiel oder mal runterkommen vor großen Veranstaltungen, Events, Entscheidungen. Das können aber nur kurze Phasen sein, ne, weil du hast ja diese krasse körperliche Belastung nicht wie der Athlet, aber du hast eine ständige mentale Belastung. Mhm. Also es gibt quasi keine geplante Regeneration und das ist mit einem Wort Entspannung, ne? Wenn du kleine Mikrodosen pro Tag Entspannung einbaust, wäre das eine super, super Möglichkeit.
Ja.
Und im Sport ist halt ganz klar, nach Belastung folgt halt auch Entlastung und Regeneration. Das kann mit der Ernährung, mit einem gescheiten Recovery-Shake anfangen. Das kann aber auch mal wirklich Ruhe sein, ne? Zum Beispiel. Also, dass man halt auch nicht, wie gesagt, jeden Tag Vollgas gibt. Und langfristig ist das halt metabolisch nicht tragfähig. Also, wer das langfristig versucht, immer auf Vollgas durchzuziehen, der wird irgendwann so ein bisschen gegen die Wand scheppern.
Also mal kann mehr, man eigentlich weniger sagen, dass Alltagspersonen tendenziell mehr Intensität trainieren und Leistungssportler effizient trainieren.
Ja.
Also der Unterschied zwischen Intensität und Effizienz, dass der eine große Rolle spielt, oder?
Ja. Also wie gesagt, die Effizienz, der Leistungssportler muss effizient sein, weil du musst on point unterwegs sein. Sonst, das ist ja ein zweischneidiges Schwert, wenn du zu intensiv unterwegs bist als Leistungssportler, merkst du das sehr schnell. Weil das resultiert entweder in einer Krankheit, in einer Verletzung oder in einem Übertraining. Und alles fühlt sich echt scheiße. Mhm. Also das merkst du sehr, sehr schnell, weil dann geht es mit der Leistung nicht bergauf, sondern dann geht es ganz, ganz schnell rapide runter. Und bis du dann wieder an deinem Ursprungspunkt bist, das dauert.
Mhm. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Routinen im direkten Vergleich, dann finde ich es ganz spannend, wie man das wirklich ganz akkurat feststellen kann. Das darfst du mir so ein bisschen erzählen.
Ja, also eben, wenn jetzt, ne, im Leistungssport wird Periodisierung ganz groß geschrieben. Im Alltag ist oft Spontanität.
Ja.
Wir haben im Leistungssport ein gutes Monitoring, also auch ein Trainer, ein Coach, mehrere Coaches, Disziplinencoaches etc. Mhm. Das heißt, wir haben Menschen, die uns auch zeigen, wo es hingeht.
Ja.
Ne, ich kenne keinen Leistungssportler, der es wirklich weit geschafft hat, der das selber plant.
Mhm.
Weil die meisten Leistungssportler würden sich selbst tendenziell eher zu viel zumuten.
Ja.
Bei uns ist es so, dass es heute so grob noch
Gefühl geht.
Ja, noch Gefühl oder noch, na, ich trainiere heute so, wie ich es auf Instagram mal gehört habe. Wenn da irgendein Influencer mal sagt, boah, du musst jeden Tag Hit machen, ja, dann mache ich halt das, der muss ja gut sein. Der schaut ja fit aus.
Ja.
Aber es fehlt dann auch das Wissen in dem.
Ja,
ne,
oder beziehungsweise das Gefühl wird auch überfahren, ja, dass man dann sagt, naja, HRV ist jetzt niedrig, ach wurscht, mir geht's halt gut und damit trainiert und am nächsten Tag sind
voll
sie
auf
krank.
Die Glocke kauen, genau.
Und das passiert dir halt nicht, wenn du einen Trainer hast, der sagt, du trainierst mir heute nicht, weil ich sehe, deine HRV ist zu niedrig, dann wird halt nicht trainiert, weil du musst es erstmal deinen Trainer erklären.
Das ist mit dem Wissen, ne, wenn du siehst, und das weiß der Athlet hoffentlich oft selber, aber wenn die HRV krass droppt, also runtergeht, dann muss man schauen, ne, wie war das Training, den Vortag kann schon sein, wenn das hochintensiv war, dann ist es in Ordnung, aber wenn es hochintensiv ist, folgt am nächsten Tag normalerweise auch kein intensiver Tag, dann kannst du entspannt trainieren, dann geht's schon. Wenn der aus einem undefinierten Grund droppt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er Infekt im Anflug ist. So, wenn ich das sehe, weiß ich, an diesem Tag wird nicht intensiv trainiert. Da kann ich entspannt spazieren gehen, da gehe ich vielleicht aufs Radl, was weiß ich, mit einem Puls von unter 120 oder so oder unter 110. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen Beweglichkeit machen oder ansonsten heute mich start.
Ja.
Das macht Dinge zur Regeneration.
Ja, cool.
Und der Riesenunterschied, der Athlet, der setzt einen Zielreiz. Und im Alltag ist dieses typische Auspowern als Thema. Mhm. Also das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Der Athlet, der macht halt seine Intervalle genau on point, ne, und bei uns wird 60 Minuten durchballert oder 40 Minuten. Ne. Der Athlet plant Regeneration und bei uns ist immer nur so optional. Also ja, wenn es neu passt.
Genau.
Für Entspannung habe ich keine Zeit.
Genau, so wie für mentales Training.
Genau. Mentales Training ist für einen Athleten mittlerweile, wenn du dir vorstellst, jetzt hast du was weiß ich, ne, wenn du zum Beispiel im Triathlon auf der Welt hast, weiß ich nicht, 100, 150 richtig, richtig gute Top-Athleten. Die trainieren alle ähnlich. Ähnlich viel, ähnlich qualitativ. Die haben alle das ähnlich gute Material. Also das ist, so, wo machst du einen Unterschied? Den machst du nur mental.
Ja.
Und bei uns wird das auch so nebenbei mal gesehen. Na, mental, mein.
Ja, vor allem in den Verbänden.
Ja, gut, das ist dann ein strukturelles Problem in den Verbänden, wenn du jetzt den Sport durchschaust. Das heißt, die Athleten, die richtig gut sind im verbandsgestützten Sport, die müssen sie gescheite Coaches außerhalb holen, sonst werden sie nicht erfolgreich, vor allem in Deutschland. Aber jetzt gerade auch im Alltag,
ne,
das Thema Mindset oder Mental Health ist, bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, aber wie man so richtig was dafür tun kann, wissen viele Leute dann doch nicht.
Ja, das wird unter den Teppich gekehrt, weil es heißt, für was brauchst du denn den Schmarrn so ungefähr?
Wo wir schon drüber gesprochen haben, ne? Beim Leistungssportler wird Schlaf strukturiert. Mhm. Ne? Der weiß, wie lange schlafe ich in der Nacht, wie viele Powernaps mache ich am Tag und so weiter und dann setzt er das Ei. Punkt.
Mhm.
Im Alltag.
Glaubst du nicht, wie streng da der Markus früher war?
Ja.
Oi, um 9:30, hä? Und ich habe dann immer überlegen müssen, gehe ich jetzt mit ins Bett oder bleibe ich jetzt nur wach oder darf ich jetzt nur Spülmaschine ausrammen oder nicht? War sehr streng.
8 bis 9 Stunden mindestens im Bett und dann meistens noch 1 bis 2 Powernaps am Tag. Mittlerweile schaut es auch anders aus, aber Fokus ist trotzdem früh auf dem Schlaf,
ja,
weil das ist halt wirklich die Regenerationsbasis, gell? Eben, und im Sport, ne, du hast die Ernährung, ist ein strategisches Tool, um Power zu haben, um Energie zu haben, um auch ne, diese Ausbildung der Muskulatur zu fördern, ihr wisst ja selber, was im Alltag los ist.
Ja, genau.
Und jetzt ist halt für uns ganz wichtig, ne? Was kann man jetzt konkret für den Alltag übernehmen? Also am besten ist schon mal nicht zur Stresskompensation trainieren, ne? Sondern am besten, wenn dann, bewegen.
Mhm.
Aber sich dann auch mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen. Aber nicht voll draufhauen und auspowern, weil das ist einfach nur ein
draufhauen.
Ja, und dann hat das Gehirn hat einfach keine Kapazität mehr, an irgendwas zu denken. Also es ist ein Verdrängungsmechanismus, ja. Nichts anderes. Also dann Regeneration einbauen ist ganz wichtig. Untertags, aber auch, jetzt wenn man über das Training spricht, Tage einbauen, in denen Regeneration stattfindet, wo ich vielleicht mal nichts trainiere oder mich einfach bewege, spazieren gehe oder Yoga mache oder sowas. Am besten kann man halt auch Leistungsmarker messen, ne? Wenn ihr jetzt einen Track Ruhe, Herzfrequenz, Herzratenvariabilität zum Beispiel, da sehe ich schon, bin ich in der Überlastung oder nicht. Wenn ich in der Überlastung bin, dann gibt es kein hartes Training. Ja.
So. Mittlerweile Whoop oder Oura oder eben eure Uhren, Smartwatches, die.
Genau.
Und auch selbst die Apple Watch, genau, misst mittlerweile ganz gut. Also die kann man wirklich gute Werte auslesen.
Ja. Schlaf wie ein Athlet, also 8 bis 9 Stunden oder 7,5 bis 9 Stunden in der Nacht.
Frauen wenn's tendenziell ist, mehr.
Wenn es ist, Powernaps einbauen bis zu 20 Minuten, wenn es geht, wenn es möglich ist.
Mhm.
Coole Geschichte, aber Schlaf ist das am meisten unterschätzte Regenerationstool. Und das ist wirklich wichtig, weil wenn man gerade in frühen Jahren meint, man kann viel am Schlaf sparen, das wird sie im späteren Leben irgendwann
rächen,
aber brutaler. Betrachte deinen Stoffwechsel als Leistungspusher. Also wenn ich verstehe, wie mein Stoffwechsel funktioniert und ich mich danach ausrichte, mich danach regeneriere, danach ernähre und so weiter, ja, dann habe ich eine unglaubliche Leistungssteigerung. Und halt verstehen, dass mehr nicht immer besser ist. Besser ist besser. Also Qualität statt Quantität, das ist A und O. Im Bewegungsablauf, in der Periodisierung und so weiter, dann geht was vorwärts.
Bringen wir es nochmal auf den Punkt. Gold entsteht durch Struktur, Selbstbeobachtung, System, die Geduld mit einem selbst, die Regeneration, mentale Klarheit.
Und Konstanz.
Nicht durch Härte.
Na, nicht nur.
Ganz genau. Also ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge einiges rausziehen für euch und zum Thema, wie kann man besser Leistung erbringen, aber auch, was macht einfach den Unterschied zum Leistungssportler aus, weil wir sehen nur sozusagen die Goldmedaille, wir sehen sozusagen dieses Rennen, aber was dahinter steht, das wird so unterschätzt.
Das ist immens.
Ja.
Outstanding quasi.
Danke.
Also habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.